Agenda Niedersachsen. Diese Menschen bewegen das Land.
Wie geht's weiter mit den erneuerbaren Energien? Alle warten gespannt darauf, was Wirtschaftsministerin Katharina Reiche jetzt konkret vorhat. In der Debatte geht's um Geld, es geht um den Netzausbau, aber es geht eigentlich nie um das Thema Arbeitsplätze. Allerdings inzwischen hängen bundesweit hunderttausende Jobs an erneuerbaren Energien. Jana Fingerhut von der Bertelsmann Stiftung hat sich in einer Studie mit dem Thema Beschäftigungszahlen bei den Erneuerbaren beschäftigt und sie sagt:
Planungssicherheit, ein sehr beliebtes Buzzword, sag ich mal. Alle wollen immer Planungssicherheit haben. Und hier braucht man sie aber auch, weil Energiepolitik, das ist nicht was ich mal eben mache, sondern das ist eine langfristige Perspektive. Wo wollen wir mit unserem Energiesystem hin? Wenn wir immer ein Stop and Go, sag ich mal, haben in der Gesetzgebung, dann wird es schwierig für Investoren, Planung zu machen. Gerade Windenergieanlagen zum Beispiel, die plane ich über 20 Jahre.
Und bei 2 Jahrzehnten wäre Planungssicherheit vermutlich nicht das Schlechteste. Wir sprechen jetzt im Podcast über die Kurven nach oben und nach unten bei den Jobzahlen im Bereich der Erneuerbaren, über einen drohenden Braindrain. Und ich frage Jana natürlich, was wir in Niedersachsen zu erwarten haben. Ihre Antworten im Agenda Niedersachsen Podcast jetzt. Wir sind wieder im Haus der Medien in Hannover und Jana Fingerhut hat sich heute Morgen in der Frühe in NRW zu uns auf den Weg gemacht. Sie ist Senior Project Manager für nachhaltige soziale Marktwirtschaft bei der Bertelsmann Stiftung und wir sagen danke, dass du zu uns gekommen bist, Jana.
Ja, vielen Dank für die Einladung.
Jana hat noch Muskelkater in den Fingern vom Tippen eines 46-seitigen Papers, das sie zusammen mit Roman Wink erarbeitet hat. Und darin geht es um den Zusammenhang von erneuerbaren Energien und Arbeitsplätzen. Und lass uns doch am Anfang mal eine richtig fette Zahl hier auf den richtig fetten Tisch legen. 436.300, die Zahl habe ich gelesen. So viele Menschen bringen die erneuerbaren Energien in Arbeit. Mich hat es ein bisschen überrascht, wie viele es doch sind, wobei das ja eher so eine Meinungssache ist. Wie ist es dir gegangen?
Ja, also wir hatten die Zahlen neu beauftragt und hatten uns schon gefragt, wie sich das in den letzten Jahren entwickelt hatte und waren sehr positiv überrascht, dass wir so eine hohe Anzahl an Beschäftigten in dem Bereich haben. Das heißt, wir haben auch einen neuen Beschäftigungsrekord. So viele Beschäftigte hatten wir noch nie im Bereich der erneuerbaren Energien. Und das ist ja eigentlich einmal eine sehr positive Nachricht, gerade in Zeiten von eher schwächelnder Konjunktur, wo man eher hört, dass Unternehmen entlassen oder nicht neu einstellen oder auch einfach Stellen nicht neu nachbesetzen. Ist es ja eigentlich eine gute Message für die erneuerbaren Energien, auch eben Arbeitsplätze zu schaffen.
Ich finde es deshalb auch interessant, weil wenn du über Branchen sprichst, dann gibt es so Branchen, die immer so besonders im Fokus sind. Ich denke da an eine Stahlindustrie. Die hat im Kern, muss man fair sein, im Kern wirklich in der Stahlerzeugung 80.000 Mitarbeitende. Und wenn ein Stahlkonzern hustet, dann hat das Kanzleramt sofort Schnupfen und kommt sofort hin und macht eine Sondersitzung. Ist das vielleicht auch thematisch oft so, dass man es nicht genug spielt, dieses Thema, wie viele Menschen am Ende inzwischen auch erneuerbare Energien in Beschäftigung bringen?
Ja, ich denke, ein Thema ist auf jeden Fall, dass Energiewende oft in anderen Zusammenhängen diskutiert wird. Es wurde ganz lange nur im Rahmen des Klimaschutzes diskutiert, dass man sagt, okay, wir wollen damit etwas Gutes für die Umwelt, für das Klima tun. Wurde vielleicht auch lange nicht ganz ernst genommen, so als kleine Nischenbranche, die Ökos, die da was machen, sag ich mal, wahrgenommen. Jetzt mittlerweile wird ja auch sehr viel eher beim Energiewendebereich über das Thema Kosteneffizienz gesprochen. Wir müssen dort gucken, dass wir nicht zu hohe Strompreise bekommen. Oder auch Systemdienlichkeit ist ein Begriff, der im Moment sehr viel genutzt wird. Also, dass die Erneuerbaren eben auch in unser Infrastruktursystem passen. Und die Beschäftigten werden eigentlich sehr selten thematisiert, auch wenn man mal auf Energiewende-Kongressen unterwegs ist. Da geht es um ganz andere Themen, Kosteneffizienz, Netzentgelte, was mache ich da? Aber wenig um das Thema, wie bekommen wir eigentlich Fachkräfte für den Bereich, was wir auch dringend brauchen in einigen Bereichen. Und ich denke, man müsste es ja eigentlich auch sehen als einen Bereich, der gute Wertschöpfung liefert in Deutschland. Das heißt, natürlich haben wir andere Branchen, wie zum Beispiel die Stahlbranche, die du jetzt angesprochen hast, oder auch die Automobilbranche, die ja auch immer wieder in den Medien ist. Ich glaube, das liegt einfach daran, dass die ganz anders organisiert sind, diese Branchen. Die sind auf sehr einzelne große Konzerne fokussiert, ist halt sehr zentral organisiert. Die Energiewende, das ist ja gerade das Thema der Energiewende, dass es sehr dezentral ist und wir da sehr unterschiedliche Beschäftigungsstrukturen haben. Wir haben Personen, die halt in dem Biomassebereich arbeiten, also Landwirte zum Beispiel. Wir haben aber auch Ingenieure im Windkraftbereich. Dann haben wir die ganzen Handwerksbetriebe im Solarbereich. Das heißt, wir haben eine sehr diverse Branche, die sich auch nicht so über einen Kamm scheren lässt, sag ich mal. und dann entsprechend natürlich auch weniger stark insgesamt organisiert ist. Das heißt, wenn ich jetzt natürlich, weiß ich nicht, von IG Metall Gewerkschaft dort einen Protest organisiere oder dann eben auch meine Interessensvertreter an die Politik rantreten, habe ich dann natürlich irgendwie einen anderen Hebel, sag ich mal, als wenn jetzt ganz viele unterschiedliche Interessensgruppen aus den Branchen der erneuerbaren Energien sehen, okay, wir verlieren Arbeitsplätze. Aber es ist schwierig, das gebündelt als Interesse zu vertreten dann.
Ich finde, das ist ein total interessanter Punkt, den du machst, diese Dezentralität, über die wir sprechen. Weil in anderen Branchen ist das so, der Standort ist eben da, wo er ist. Und da ist es ein großer Standort. Und deshalb hängen von diesem Standort eben da besonders viele Arbeitsplätze ab. Kann man sagen, bei den Erneuerbaren, dass das für, gerade wenn wir mal auf Kommunen schauen, ein anderer Schnack ist, dass sie für Kommunen nochmal eine andere, höhere Bedeutung haben, gerade weil sie eben so viel in der Fläche agieren?
Ja, für Kommunen bietet es ganz andere Chancen, sag ich mal. Man kann jetzt zum Beispiel, wenn man an Handwerksbetriebe denkt, die vor Ort Installationen machen, die können da natürlich Wertschöpfung betreiben. Wir haben Produktionsstandorte auch immer noch, auch wenn natürlich viel diskutiert wird, dass wir im Solar, sag ich mal, die Produktion in Deutschland verloren haben an China, haben wir zum Beispiel im Windbereich oder auch im Wärmepumpenbereich immer noch eine starke Produktion hier. Und das macht natürlich auch in den Kommunen was. Das heißt, ich kann wirklich vor Ort sehen, die Energiewende oder die erneuerbaren Energien, die schaffen Arbeitsplätze hier fort. Ich kann damit Geld verdienen. Ich kann auch Wertschöpfung im Land behalten, dadurch, dass ich Einkommen habe, dass ich Steuern dadurch natürlich auch erhebe als Kommune. Und die Kommunen selber können natürlich auch finanziell damit Vorteile erwerben, indem sie Grundstücke verpachten, indem sie eigene Energiegenossenschaften oder ähnliches gründen. Aber da ist das Potenzial noch nicht ganz ausgeschöpft. Aber die Kommunen könnten damit auch noch mal ein stabiles eigenes Einkommen eigentlich noch mal generieren, auch auf lange Frist gesehen.
Zur Produktion in Deutschland würde ich auch gleich gern noch mal kommen. Ich würde gern mal mit dir noch mal auf die Sparten schauen, weil du hast es ja in dem Paper wirklich total interessant aufgeschlüsselt. Wie haben sich auch Beschäftigungsverhältnisse, Zahlen verändert im Verlauf von 25 Jahren? Und wenn man jetzt zum Beispiel mal so eine Sparte sieht, wie Windenergie an Land zum Beispiel, da hast du aktuell 131.500 Beschäftigte, die im Paper stehen. Das sind so viele, wie wir 2014 schon mal hatten. Aber wir hatten dazwischen auch mal eine Phase, da hatten wir auf einmal nur noch 95.000 Beschäftigte. Kannst du mal nachvollziehbar machen, wie diese Sprünge zum Beispiel bei diesem Thema überhaupt zustande gekommen sind?
Ja, sehr gerne. Also wenn wir uns die 25 Jahre Energiewende, sag ich mal so, weil seit 2000, da wurde ja das Erneuerbare Energiengesetz eingeführt, was ja eigentlich auch jeder unter EEG kennt. Das hat eigentlich, sag ich mal, stabile politische Rahmenbedingungen geschaffen, um die erneuerbaren Energien erstmal auszubauen, hat gute Investitionsgrundlagen geschaffen. Und dann haben wir eben gesehen, dass sowohl die Investitionen sehr weit nach oben gegangen sind, als auch die Beschäftigung, weil Beschäftigung und Investitionen hängen in dem Part natürlich auch miteinander zusammen. Und da haben wir gesehen, eben, dass bis dann 2016 es eigentlich sehr stark angestiegen ist, bis wirklich auf 137.000 sogar hoch. Und dann kam 2017. Da wurde eine neue EEG-Novelle gemacht. Das heißt, das Gesetz wurde nochmal überarbeitet. Und da wurde ziemlich viel umgestellt. Zum einen hatte man vorher einen festgesetzten Preis, zum Beispiel auf eine wettbewerbliche Ausschreibung. Das heißt, es wurde gesagt, du bekommst so und so viel Geld. Und das wurde umgeändert in ein wettbewerbliches Ausschreibungsverfahren. Das heißt, mehrere Akteure, mehrere Unternehmen haben sich darauf beworben dann ja sozusagen und mussten einen Preis angeben, mit dem sie gefördert werden wollen. Und es wurde das Unternehmen gefördert, sag ich mal, was den niedrigsten Preis veranschlagt hat. Was ja auch sinnvoll ist bei einer staatlichen Förderung. Man will ja nicht, dass es, sag ich mal, irgendwann Auswucherungen erreicht, die man nicht bedienen kann, sag ich mal. Es sind ja auch alles, muss man ja auch sagen, Steuergelder, die dafür verwendet werden. Aber was da ein bisschen das Problem, die Problematik war, ist, dass die Unternehmen schon ziemlich viel in Vorleistung gehen mussten. Die mussten sich erstmal eine Genehmigung einholen, da musste man schon die ganzen artenschutzrechtlichen Gutachten für machen. Das heißt, ich hatte ziemlich viele Vorlaufkosten, wo ich dann aber damit dann in die Ausschreibung reingehe und nicht weiß, ob ich den Zuschlag bekomme. Das heißt, ich hatte erstmal ein Risiko, in das ich gehen musste. Und was noch ein großes Thema da jetzt auch war, war, dass vor allen Dingen Bürgerenergiegenossenschaften dort sehr stark privilegiert wurden. Die mussten zum Beispiel diese ganzen Vorleistungen nicht machen und die konnten mit den Angeboten da reingehen und die haben dann die Förderung bekommen, was am höchsten bezuschlagt worden ist. Das heißt, es wurden eigentlich fast nur Bürgergenossenschaftsenergieprojekte, sag ich mal, dann bezuschlagt und die wurden auch nicht immer alle realisiert und zusätzlich wurde auch noch der Ausbaudeckel auf 2,5 Gigawatt beschränkt und dadurch sind die Investitionszahlen nach unten geraten, weil natürlich die großen Unternehmen dann weniger investiert haben, weil sie keine Zuschläge bekommen haben. Und entsprechend sind dann auch die Beschäftigtenzahlen zurückgegangen, ja, und sind dann auf einem Tief gelandet 2019 mit 95.000 Beschäftigten. Das heißt, ungefähr ein Fünftel der Arbeitsplätze im Windenergiebereich, wenn man es noch mit Offshore, sag ich mal, zusammenrechnet, sind da über die Jahre verloren gegangen. Aber jetzt sehen wir halt eben, dass jetzt in den letzten Jahren es wieder nach oben gegangen ist, dass wir gerade durch Beschleunigung von Windkraft-Genehmigungsverfahren, die jetzt unter der Ampelregierung zum Beispiel durchgesetzt worden sind, wieder mehr investiert worden. Dann haben wir natürlich das große Thema Ukraine-Krise, Energiekrise, die wir dort hatten. Da wurde dann natürlich sehr viel auf die Erneuerbaren auch gesetzt, weil wir eben irgendwie versuchen wollten, das russische Gas auszutauschen in unserem System. Und so sieht man eigentlich sehr schön, dass die politischen Rahmenbedingungen sehr starke Auswirkungen auf die Investitionen haben und damit eben auch auf die Beschäftigung. Deswegen haben wir so einen kurvigen Verlauf, sag ich mal, oder wir haben Schwankungen in dem Bereich, was mit politischen Kurswechseln in der Energiepolitik zu tun hat.
Würdest du sagen, das ist in dieser Branche auch nochmal anders als zum Beispiel in anderen Branchen? Weil wenn wir jetzt zum Beispiel über andere Industriebereiche reden, dann geht es ja auch ganz oft darum, dass allgemein die Rahmenbedingungen nicht zu stimmen. Höhe der Arbeitskosten zum Beispiel, Höhe der Sozialbeiträge. Hier ist es ja so, wie du es gerade beschrieben hast, dass es sehr konkrete En-Detail-Entscheidungen in der Politik sind, die dann aber sofort auch sehr große Auswirkungen auf Beschäftigung haben, oder?
Also man muss es natürlich ein bisschen differenziert sehen. Man hat zum einen die Förderungsthematik, die wir bei den erneuerbaren Energien haben. Wir haben aber eben auch natürlich auf der anderen Seite die Standortbedingungen. Wenn ich natürlich Planungssicherheit, ein sehr beliebtes Buzzword, sag ich mal. Alle wollen immer Planungssicherheit haben und hier braucht man sie aber auch, weil Energiepolitik, das ist nicht was ich mal eben mache, sondern das ist eine langfristige Perspektive. Wo wollen wir mit unserem Energiesystem hin? Ich meine, bestes Beispiel ist jetzt ja auch wieder die Blockade in Hormuz, was die an Energiepreisen, an Spritpreisen hier ausgelöst hat, zeigt uns natürlich, dass wir bei fossilen Energien ganz anders abhängig sind. Aber deswegen spielen halt eben diese Standortbedingungen auch in der Energieproduktion, sag ich mal, eine Rolle. Wenn wir immer ein Stop and Go, sag ich mal, haben in der Gesetzgebung. Jetzt heißt es, ja, wir wollen unbedingt die erneuerbaren Energien unter der einen Regierung. Jetzt heißt es, oh nee, wir bremsen sie doch wieder aus vielleicht, weil die Netze noch nicht so weit sind, wie wir das gerne hätten. Dann wird es schwierig für Investoren, Planung zu machen, gerade Windenergieanlagen zum Beispiel, die plane ich über 20 Jahre. Da brauche ich einen gewissen Spielraum, wie ich das planen kann, wie ich auch Wertschöpfung aufbauen kann, wie ich Produktionsanlagen aufbauen kann. Eine Produktion von einer Windkraftanlage ist jetzt kein einfaches Thema. Das heißt, ich muss Produktionsanlagen aufbauen, wo ich weiß, dass ich nachher gut damit auch das Geld wieder rausbekomme, sag ich mal. Ne?
Ich finde schön, dass du das Thema Planungssicherheit mal eingebracht hast. Ich habe es mir auch an einer Stelle notiert. Ich springe hier in meinen Zetteln total heute. Weil mir das aufgefallen ist, als wir über die Schwankung der Wärmepumpen im Vorgespräch auch mal gesprochen haben. Da gibt es ja mal so eine Schwankung von mehr als 40% 2024, 2025. Und ich fand, das war so ein Paradebeispiel, wo du erkennen kannst, wie so eine Debatte auch, nicht nur die Gesetzgebung selbst, glaube ich, sondern auch die Debatte um Gesetzgebung, Heizungsgesetz, einen krassen Einschlag bei Beschäftigung bringt. War das so?
Ja, also das Heizungsgesetz ist natürlich ein Paradebeispiel, sag ich mal, für Unsicherheit, für Stop and Go, für Kurswechsel, auch ganz viel politische Kommunikation. Also ich meine, wenn wir sehen ja bei vielen Gesetzen, wenn es im Vorhinein diskutiert wird, ändert das schon das Verhalten bei Menschen, wie sie investieren oder was sie tun. Bei den Wärmepumpen war das wirklich eine sehr volatile Entwicklung. Wir hatten 2023 noch 400.000 Wärmepumpen, die in Deutschland gebaut worden sind, also wirklich hier gefertigt worden sind, in einem Wert von 1,2 Milliarden Euro. Dann kam die große Heizungsgesetzdebatte und dann ist die Produktion runtergegangen. Wirklich von 400.000 Wärmepumpen auf 162.000 Wärmepumpen. Das heißt, wir haben fast die Hälfte weniger produziert, weil eben die Nachfrage nicht mehr da war. Die Leute haben erstmal geschaut, haben abgewartet. Muss ich jetzt wirklich eine Wärmepumpe einbauen? War ja auch Angst von vielen, dass sie jetzt, sag ich mal, nicht mehr die altes Heizungssystem behalten dürfen. Dann wurden auch auf Panik, sag ich mal, viele Gasheizungen eingebaut, wo es vielleicht gar nicht notwendig gewesen war, weil sie einfach Sorge hatten, sonst muss ich eine Wärmepumpe einbauen. Also gerade in dem Jahr habe ich aus der Branche gehört, wenn man mit Handwerksbetrieben gesprochen haben, die haben noch nie so viele Gasheizungen eingebaut wie in dem Moment. Und das war ja eigentlich total kontraintuitiv zu dem, was das Gesetz ja eigentlich erreichen wollte. Also da sieht man, wie wichtig gute Kommunikation ist, dass man da, sag ich mal, geschlossen vielleicht als Regierung einen Gesetzesentwurf vertritt, was natürlich in einer Dreierkonstellation oder Dreierkoalition auch nicht ganz einfach immer ist. Aber das heißt, wir haben auch jetzt immer noch Produktion in Wärmepumpen sind auch immer noch weltweit mit ganz vorne dabei. Wir müssen halt eben schauen, dass das Stop and Go bei den Gesetzen das jetzt nicht wieder aushebelt. Jetzt haben wir ja gerade aktuell das Gebäudemodernisierungsgesetz, wo jetzt ja sozusagen wieder eine Rolle rückwärts, sag ich mal, zu dem Gesetz gibt, was jetzt verabschiedet worden war. Und das heißt, es führt wieder zu neuen Verunsicherungen, wieder zu neuen Zurückhaltungen von Investitionen und das kann eben wieder auch ja Produktion in Deutschland kosten und eben auch dann Beschäftigte.
Du hast gesagt, es geht um Produktion in Deutschland, die wir haben. Ist das der richtige Ansatz, den wir diskutieren? Müsste man nicht sagen, naja, wo soll denn die These herkommen, dass das bei den Erneuerbaren genau andersrum läuft als in anderen Branchen, wo gerade verlagert wird ins europäische Ausland, aber auch ins außereuropäische Ausland, immer wenn es um Industrieproduktion geht? Ist das überhaupt noch der Punkt, für den wir uns verkämpfen müssen an der Stelle, weil wir den ja ehrlicherweise in anderen Sparten auch gerade dabei sind zu verlieren und auch dort wahrscheinlich nicht gegen anfördern können, um das nochmal zu verändern?
Natürlich ist Halten von Produktion in Deutschland ein großes Thema, eben weil wir Standortbedingungen haben, die in anderen Ländern, sag ich mal, vielleicht attraktiver sind zu investieren, was allein was Lohnkosten angeht, ist ja immer ein großes Thema. Aber auch, ja, Investitionsanschübe, die es gab. Jetzt meine, in Amerika gab es ja auch den Investitions-Act, mit dem man ja, sag ich mal, versucht hat, dann Unternehmen mehr dahin zu bekommen. Es gibt natürlich schon Anreize für Strukturen, in dem jeweiligen Land zu produzieren. Aber ich denke mir auch, wir haben ja gerade noch eine Produktion, also eine gute Produktion, und wir sehen, dass Beschäftigtenzahlen darin steigen, während das in anderen Bereichen nicht der Fall ist. Und dann denke ich mir, warum sollten wir das jetzt künstlich bremsen oder ausbremsen, weil wir sagen, ja, weiß ich nicht, in 20 Jahren haben wir sowieso keine Produktion mehr. Warum sollte man so pessimistisch, sag ich mal, in die Zukunft blicken und nicht versuchen, das zu halten, was wir gerade noch haben? Natürlich kann man darüber diskutieren, geht das nur über Förderung? Das ist ja auch immer ein großes Thema, dass man sagt, okay, die erneuerbaren Energien müssen erwachsen werden, sag ich mal so. Sie müssen auch ohne Förderung wirtschaftlich rentabel sein. Aber im Moment würde ich sagen, stehen noch so viele Faktoren im Raum, dass man jetzt nicht darauf hingehen sollte, okay, wir müssen die Produktion jetzt schon willentlich ins Ausland verlagern, was man ja zum Beispiel im PV-Bereich, sag ich mal, mit einer EEG-Novelle halt mitgetrieben hat. Ne?
PV-Bereich ist, finde ich, ein gutes Stichwort. Keine Angst, wir hecheln jetzt nicht jede einzelne Branche mit. Wobei ehrlicherweise Wasserstoff vielleicht mal ganz interessant wäre, da drauf zu gucken. Aber ich habe es nicht aufgeschrieben. Ja. Wir können gerne später nochmal drüber sprechen. Ja. Ich finde bei Solarenergie, weil diese Kurven so extrem sind, ist es ja spannend. Also wir hatten da mal 2011 160.000 Beschäftigte. Und dann haben wir einen krassen, krassen Abfall gehabt und waren 2018 auf einmal nur noch bei 42.000 Beschäftigten. Jetzt sind wir so bei 88.000. Kannst du uns den Weg nochmal nachzeichnen, wie diese wirklich krass extremen Kurven zustande gekommen sind?
Ja, gerne. Also da hatten wir auch das Thema, dass durch die EEG-Verabschiedung 2000 die Beschäftigtenzahlen, die Investitionenzahlen nach oben gegangen sind, sodass wir eben die tolle Beschäftigungszahl, sag ich mal, von 156.000 2011 hatten. Und dann gab es auch dort eine Novelle des EEGs, also das Gesetz wurde, sag ich mal, wieder verändert. Und dort wurden 30% der Förderung von Solaranlagen gekürzt. Und das hat zu schweren Einbrüchen geführt, was sowohl die Investitionen auch wieder angeht, als auch den Ausbau. Also wir sind gigawatttechnisch da sehr stark zurückgefallen. Man muss aber natürlich auch dazu sagen, dass gleichzeitig China mit auf den Markt getreten ist. Die haben das sehr große Potenzial im PV auch einfach gesehen und haben es nicht künstlich wieder ausgebremst, sondern eigentlich, sag ich mal, künstlich aufgebauscht, wenn man so sagen will, weil die haben einfach eine ganz andere inländische Nachfrage natürlich. Wenn dort die Regierung sagt, okay, wir setzen jetzt auf Solar, dann hat man eine Wahnsinnsnachfrage nach Solar. Das heißt, man hat schon mal erstmal eine super große inländische Nachfrage, auf die man bauen kann. Die hatten dann direkt natürlich so große Werke gebaut, wo wir in Europa gar nicht mithalten konnten. Das muss man natürlich auch dazu sagen. Aber wir hatten auch eine Politik, die es nicht gerade gefördert hat, sag ich mal, dass wir das Know-how im Land halten, dass wir die Produktion im Land halten. Wir haben jetzt, sag ich mal, in Deutschland keine Produktion von Solarmodulen mehr. Wir haben noch Forschung hier. Da geht es ja gerade darum, dass man vielleicht Richtung Tandem-PV umsteigt, also nochmal mit ganz anderen Graden dann an Wirkungen, sag ich mal, nochmal hochkommt ein paar Prozent. Aber die arbeiten dann auch mit chinesischen Unternehmen zusammen in der Umsetzung. Also das ist natürlich, das wissenschaftliche Know-how ist vielleicht noch hier, aber die Produktion ist einfach weg. Und das muss man natürlich sagen. Jetzt haben wir zwar wieder super starke Beschäftigungszahlen mit 88.000, aber das ist hauptsächlich Betrieb und Wartung. Das ist Installation von neuen Anlagen, aber eben nicht die Produktion von Anlagen. Wir haben noch Produktion von Wechselrichtern hier und das haben wir schon noch in Deutschland. Aber es ist nun mal jetzt eine ganz andere Beschäftigungsstruktur, als sie noch 2011 war, während wir dort viele Produktionsjobs noch hatten, haben wir jetzt viele Handwerksjobs, viele Planungsjobs, einfach eine andere Beschäftigungsstruktur geworden.
Wenn ich jetzt in der Diskussion habe, ich fördere kleine PV-Dachanlagen nicht mehr, ist das wieder so ein Mosaikstein, wo man basierend auf eurem Paper sagen kann, ja, das ist die nächste kleine Delle, die ich sehen werde bei Beschäftigung, weil natürlich, da fällt Arbeit weg.
Ja, das befürchten wir. Also wir befürchten, dass durch den Wegfall der Förderung von kleinen PV-Anlagen die Personen, die Eigentümer von Haus erstmal sagen, okay, dann halten wir unsere Investition erstmal zurück. Wir bauen jetzt erstmal keine Solaranlage auf mein Dach, weil das lohnt sich im Moment nicht. Es wird ja in dem Gesetz, was ja gerade in der EEG-Novelle, sag ich mal, diskutiert wird, wird ja gesagt, okay, die kleinen Solaranlagen sind auch schon wirtschaftlich, weil man über Direktvermarktung seinen Strom auch direkt am Markt eben vermarkten kann. Die Direktvermarktung findet auch schon statt, aber eben nur bei großen Anbietern. Also wenn ich wirklich einen Freiflächen-Solar-PV habe, aber nicht, wenn ich eine kleine Solaranlage auf meinem Dach habe. Da gibt es auch viel zu wenig Anbieter, sag ich jetzt mal, die sich auf kleine Solaranlagen-Eigentümer, sag ich mal, spezialisiert haben, die dann direkt ihren Markt an der Börse verkaufen wollen. Und was dann natürlich auch noch ein wichtiger Punkt ist, wir brauchen da natürlich eine Steuerung für. Das heißt, wir brauchen einen Smart Meter zu Hause eingebaut. Diese intelligenten Steuerungssysteme, womit ich dann sagen kann, okay, ich speise gerade so und so viel ein oder ich entnehme so viel. Und da hängen wir einfach meilenweit zurück, muss man ehrlich sagen. Wir haben gerade eine Rollout-Quote von 5,5%. Und dann zu sagen, ja, dann geht doch in die Direktvermarktung mit den Sachen, wenn niemand es eingebaut hat. Und auch wenn man Wochen oder ich kenne viele Bekannte, haben Probleme, Termine zu bekommen, dass das Smart Meter auch zu Hause eingebaut wird. Man wartet da Wochen, Monate drauf. Und dann zu sagen, okay, ihr könnt doch einfach über Direktvermarktung gehen. Da sehen wir halt einfach die Sorge, dass die Leute dann sagen, okay, dann lassen wir das erstmal mit der Solaranlage und investieren dann nicht. Und dann gehen natürlich auch Jobs verloren.
Du hast eben einen total interessanten Punkt gesagt. Das war, als du meintest, Know-how im Land halten. Mhm. Mich hat das ein bisschen daran erinnert, wir haben im Vorgespräch kurz drüber gesprochen, an die aktuelle Situation in Frankreich, wo man ja einen ganz anderen Weg geht, wo man Kernenergie stärken möchte, wo man im kernenergetischen Bereich schon 200.000 Mitarbeitende hat und man braucht aber 120.000 weitere für den Weg und stellt jetzt fest, das ist gar nicht so einfach, denn ich habe die Menschen gar nicht und ich habe die Qualifikationen teilweise auch gar nicht mehr so richtig. Wenn wir es jetzt mal als Beispiel auf die Erneuerbaren übertragen, ist das eigentlich unser wahres Risiko, dass wir bei Beschäftigungsabbau auch Kompetenzen verlieren, die wahnsinnig schwer wieder in Deutschland zu gewinnen sind?
Ja, das befürchten wir schon. Also wenn man sich zum Beispiel den Solarbruch anguckt, der so 2011 ja stattgefunden hat, da sind sehr viele Firmen pleite gegangen und haben dann natürlich Beschäftigung abgebaut, haben Insolvenzen angemeldet und die Personen sind nicht in der Branche gewechselt. Die sind also nicht mit ihren Qualifikationen in einem anderen Unternehmen aufgefangen worden, sondern sie sind ganz raus aus der Branche gegangen. Das heißt, sie sind in Dienstleistungsbranche gegangen, in Logistik hat ziemlich viele aufgefangen. Aber auch meistens zu wesentlich schlechteren Bedingungen, Arbeitsbedingungen muss man auch sagen. Aber die sind dann weg, die Kompetenzen. Also die verschwinden dann in eine andere Branche, bauen sich da vielleicht andere Kompetenzen und Karrierewege auf. Und die dann wieder zurückzugewinnen, wenn wir sagen, okay, wir wollen doch jetzt wieder die erneuerbaren Energien voranbringen. Also wir haben ja auch weiterhin die Ausbauziele, wir haben ja weiterhin das Ziel Klimaneutralität 2045. Und wenn wir das wirklich ernsthaft erreichen wollen, muss man sich ja auch fragen, wie kommen wir dahin? Wen brauchen wir dafür? Qualifizierte Fachkräfte. Und wenn wir die jetzt abbauen, wird es immer unwahrscheinlicher, sag ich mal, diese Ausbauziele zu erreichen und entsprechend dann ja auch die politischen Ziele, die man sich gesetzt hat, zu erreichen.
Man könnte jetzt ganz spitz fragen und sagen, wenn ich das Land mit Gaskraftwerken zupflastere, kriege ich in der Tat Kompetenzen im Bereich Gaskraftwerke.
Das stimmt.
Aber ich muss immer sagen, dass ich sie an einer anderen Stelle dann auch verliere.
Ja, also wir würden dann natürlich Beschäftigung aufbauen in einem fossilen Pfad, sag ich mal. Auch wenn man natürlich sagen muss, dass ja die Gaskraftwerke ja auch wasserstoff-ready sein sollen irgendwann. Das heißt, dann müsste man umswitchen. Die Kompetenzen, die ich im Gasbereich habe, muss ich dann auf Wasserstoff qualifizieren. Aber ja, wenn wir uns darauf fokussieren, ich meine, das ist ja so ein großes Thema, was ganz viel um das Thema Infrastruktur geht. Dass wir sagen, okay, die erneuerbaren Energien sind nicht konstant da. Wir brauchen deswegen steuerbare Kapazitäten, wie zum Beispiel Gaskraftwerke. Aber das kann man ja auch ganz auf andere Wege eigentlich erreichen. Man könnte ja sagen, okay, wir setzen jetzt mehr auf Großbatteriespeicher und geben denen Vorrang bei Netzanschlüssen zum Beispiel, was vielleicht auch in manchen Bereichen eine kostengünstigere Alternative wäre. Aber wir haben gerade eher das Gefühl, dass das mit den Gesetzen nicht gewollt ist. Gerade mit dem Strom-VKG, was jetzt ja gerade, das ist wunderschöne lange Gesetz, also eigentlich heißt es ja Strom Kapazitäten- und Versorgungssicherheitsgesetz. Da ist es ja gerade, dass dort Kriterien eingebaut werden in die Ausschreibungsmechanismen, wo wir sagen, das ist eigentlich eine faktische Begünstigung von Gaskraftwerken, weil wir da zum Beispiel ein Langzeitkriterium drin haben. Das heißt, die Leistung, die ich jetzt habe, muss ich 10 Stunden vorhalten können. Das heißt, wenn ich sage, okay, als Großbatteriespeicher, ich kann, weiß ich nicht, 1 Gigawatt vorhalten, dann muss ich den theoretisch 10 Stunden lang zur Verfügung stellen können. Und dann muss ich ihn aber innerhalb von 1 Stunde sozusagen wieder aufladen können, dass ich dann wieder für 10 Stunden bereitstehe. Und das ist einfach nicht machbar, sag ich mal, mit den heutigen Technologien, sodass man dadurch faktisch natürlich Großbatteriespeicher eigentlich ausschließt und sagt, wir setzen gefühlt rein auf Gaskraftwerke. Was da auch noch mit reinspielt, ist das Resilienzkriterium, was ja eigentlich eine gute Idee ist, sag ich mal, dass man sagt, okay, wir wollen die Wertschöpfung in Europa halten. Kriterium ist, ein großer Anteil an Komponenten muss in Europa produziert werden oder in Deutschland produziert werden. Aber das ist bei Batterien einfach nicht gegeben. Die Hauptanteil an Komponenten kommt aus China. Das heißt, dadurch würden sie auch rausfallen als Kriterium. Und das heißt, wir bauen Kompetenzen in einem fossilen Weg auf und setzen nicht darauf auf neue Innovationen. Wir könnten ja auch sagen, okay, wir setzen jetzt total auf die Batteriespeichertechnik und versuchen da Kompetenzen aufzubauen, Know-how aufzubauen, da weiter dran zu forschen und da zu investieren. Aber mit den aktuellen Gesetzesentwürfen sieht das erstmal nicht so aus.
Muss man ja auch immer sagen, keiner hat uns jemals verboten, selber Batterien zu bauen. Man muss manche Dinge vielleicht auch einfach mal machen. Ich würde dich gern noch einen Punkt fragen, weil du in den Antworten immer auch das Thema Netze schon mal teilweise mit angesprochen hast. Mir ist eben vorhin, als du das gesagt hast, so eine Idee gekommen, über die wir eigentlich nie richtig diskutieren. Netze sind auch beschäftigungsrelevant. So kann man ja auch eure Studie lesen. Also wir haben uns selber einen Schwachpunkt gebaut, kann man ja nicht sagen. Wir haben ihn gerade nicht gebaut.
Eben nicht.
Und haben jetzt bei Beschäftigung gegebenenfalls, wenn das so durchgeht, alles einen Nachteil, oder?
Nachteil ist schwierig zu sagen. Wir sehen eigentlich, dass, also jetzt zum Beispiel in den 436.000 Beschäftigten, die wir sagen, erneuerbare Energien, da sind wirklich nur die erneuerbaren Energientechnik drin. Das heißt, der Netzausbau, den Beschäftigtenmarkt haben wir da noch gar nicht drin betrachtet. Das heißt, das kommt ja eigentlich nochmal on top, sage ich mal, bei den Beschäftigten. Wir hatten sie da jetzt nicht reingerechnet, weil wir gesagt haben, okay, der Netzausbau ist ja nicht nur für erneuerbare Energien, sondern es werden ja auch andere erzeugter Strom damit transportiert. Das war jetzt einfach eine wissenschaftliche Trennung, die wir, sag ich mal, gemacht haben. Aber das muss man natürlich klar so sehen. Wir hatten zum Beispiel auch mal uns Online-Stellenanzeigen ausgeschaut. Wie viele Stellenanzeigen werden mittlerweile im Bereich Energieinfrastruktur ausgebaut, wo dann natürlich auch ein Großteil eben Netzausbau dranhängt. Und das ist einfach, in den letzten 6 Jahren hat sich das verdoppelt. Also 2019 hatten wir so um die 1% an Stellen am gesamten deutschen Arbeitsmarkt, die im Bereich Energieinfrastruktur ausgeschrieben waren. 2025 waren schon 2,1%. Also das heißt, man sieht auch da natürlich nochmal, dass es Beschäftigung bringt. Was wir jetzt gerade so ein bisschen aber in der politischen Debatte sehen, ist, dass Netze und erneuerbare Energien gegeneinander ein bisschen ausgespielt werden. Denn man sagt, wir müssen den Ausbau der erneuerbaren Energien bremsen, weil wir sind mit den Netzen nicht so schnell. Wir kommen nicht hinterher, die entsprechenden Netzkapazitäten zu bauen. Und deswegen müssen wir eben auch weniger erneuerbare Energien dazu bauen. Und da würde ich sagen, warum? Warum spielt man sie gegeneinander aus? Man kann doch auch sagen, wir stecken jetzt nochmal viel mehr Engagement, viel mehr Geld auch und viel mehr Beschäftigte in den Ausbau der Netze, um eben dahin zu kommen, dass wir eben genug Kapazitäten haben, um die erneuerbaren Energien zu transportieren. Was natürlich auch damit zusammenhängt, dass wir wahnsinnig lange Genehmigungsverfahren haben bei Netzen, sowohl bei Übertragungsnetzen auch als Verteilnetzbereich. Jetzt gab es ja letzte Woche, glaube ich, im Europäischen Parlament gab es eine Debatte, dass die jetzt fordern, die Verteilnetze dürfen nur noch eine maximale Genehmigungsdauer von 1 Jahr haben. Und wenn wir jetzt Solaranlagen und Ladestationen anschließen sollen, da entfällt diese Genehmigungspflicht, was es halt zu viel mehr Beschleunigung führen würde und dadurch wir ein einigermaßen besseres Tempo erreichen würden, um eben auch den erneuerbaren Energien gerecht zu werden, sodass ich schade finde, dass es gegeneinander ausgespielt wird. Denn ich glaube, wir könnten davon sehr stark profitieren.
Ich finde die Debatte deshalb schräg, weil wenn man sie mal auf andere Branchen übertragen würde, würde das ja bedeuten, ich fände es total super, wenn in diesem Land Autos gebaut werden, aber Straßen baue ich leider nicht. Das tut mir schrecklich leid. Und da finde ich, hat sich die Debatte inzwischen so ein kleines bisschen eingefangen irgendwie in so einer Kontrapositionierung. Ja. Du hast ja vorhin auch eben das Speicherthema nochmal angesprochen. Und ich glaube, es gibt auch viele, viele andere Ideen, um Strom nicht abschalten zu müssen, wenn man viel davon hat. Also ich glaube, wir haben die Kreativität noch gar nicht ausgelotet. Die einen sind dafür, die anderen sind dafür und die einen wollen Strom und das geht jetzt aber nur mit Gaskraftwerken. Und ich glaube, ehrlicherweise fehlt es uns an der Stelle einfach ein bisschen an kreativen Ansätzen und vielleicht auch wirklich gute Ideen auch mal umzusetzen.
Ja, auf jeden Fall. Ich hatte zuletzt ein sehr spannendes Gespräch auch mit Branchenvertretern der erneuerbaren Energien, wo nochmal dieses Erwachsenthema kam, so wo gesagt worden sind, wir erneuerbaren Energien, wir sind jetzt erwachsen, oder es wird zumindest gesagt, wir sind jetzt erwachsen und müssen alleine klarkommen, sag ich mal, oder am besten ohne Förderung. Aber dann lasst uns doch auch mal machen, lasst uns mal kreativ sein und regelt nicht alles ab, was irgendwie geht. Warum können wir nicht zum Beispiel die Energie besser nutzen, bevor wir sie ins Netz einspeisen? Warum können wir dann nicht frei überlegen, okay, wir arbeiten mit Unternehmen zusammen, dass die den Strom direkt nutzen können? Also dass man da einfach viel mehr Freiheiten schafft, die jetzt aktuell gesetzesgeberisch nicht vorgesehen sind. Und so, ja, bremst man Innovation aus, man bremst Kreativität aus, was du ja auch gerade gesagt hast, und das ist eigentlich nicht notwendig. Also, weil man könnte so viele unterschiedliche Zwischenlösungen finden und nicht nur so ein Schwarz und Weiß, wir brauchen Netze, und wenn wir die nicht haben, dann können wir auch keine erneuerbaren Energien haben.
Und interessanterweise verlierst du Geld.
Geld auch.
Ne, weil du hast ja in deinem Paper auch dieses Thema regionale Wertschöpfung drin, eine Zahl, die lustigerweise ja selber vom Bundeswirtschaftsministerium kommt. 5,5 Milliarden, glaube ich, waren es.
Ja.
Das heißt, am Ende ist das Wertschöpfung vor Ort in Kommunen, die ich nicht erlösen werde, denn das Gaskraftwerk wird mit ziemlicher Sicherheit nicht in deiner speziellen Kommune gebaut werden.
Genau, das ist der schöne Vorteil eigentlich eben an der erneuerbaren Energien. Viele Kommunen können davon profitieren. Ich habe eine Wertschöpfung direkt vor Ort. Wenn man sagt, okay, wir haben 5,5 Milliarden, dann heißt es halt eben, dass ich Einkommen vor Ort habe, dass ich Unternehmen habe, die Steuern zahlen, weil sie eben Umsatzsteuer haben, dass ich eben ja Gewinne habe, die ich vor Ort verwenden kann, und dass das nicht als Vorteil für die Kommunen gesehen wird, dass die da wirklich eine lokale Wertschöpfung von profitieren können. Und wie schon gesagt, das ist sogar eine Studie, die vom BMWE in Auftrag gegeben worden ist und die eigentlich nur so stark jetzt diskutiert worden ist, weil sie eben versucht worden ist, dass sie nicht so stark diskutiert wird, dass man daraus was Positives ziehen kann. Ich finde, das sagt eigentlich schon sehr viel darüber, dass versucht wird, solche positiven Nachrichten in Bezug auf erneuerbare Energien dann auch nicht zu kommunizieren.
Wir ziehen sämtliche Schubladen im Bundeswirtschaftsministerium gerne auf. Das machen wir doch gerne für euch. Lass uns noch mal ganz kurz auf mein Lieblingsbundesland Niedersachsen schauen. Bremen finde ich auch ganz gut. Wir haben vorhin drüber gesprochen, auch im Vorgespräch. Es ist total schwer, jetzt auf dein Paper eine Art Königsteiner Schlüssel anzuwenden. Also man kann jetzt nicht sagen, 436.000 Jobs bundesweit. Das heißt, super, 44.000 in Niedersachsen. Man könnte auch theoretisch sagen, naja, wir sind ja schon sehr stark in erneuerbaren Energien. Vermutlich betrifft es uns sogar noch ein bisschen mehr als das berühmte Zehntel. Und ich weiß, du hast gesagt, es ist hyperkomplex. Man kann es nicht einfach so runterrechnen auf Bundesländern. Aber kannst du zum Beispiel aus deinen Zahlen was lesen, was das für ein Setting in einem Bundesland wie Niedersachsen bedeutet, das in erneuerbaren Energien natürlich relativ stark aufgestellt ist?
Ja, also wie du schon gesagt hast, wir haben unsere Zahlen jetzt nur auf Bundesebene gerechnet. Aber schon mal kleiner Spoiler vielleicht. Wir wollen das jetzt bald auch auf Bundeslandebene nochmal neu berechnen, weil die letzte Studie, die es dazu gab, ist jetzt auch schon ein bisschen älter. Da sind nur Beschäftigtenzahlen von 2021 drin. Aber da für Niedersachsen habe ich nochmal reingeschaut. Da war dort, dass wir in Niedersachsen 57.500 Beschäftigte 2021 eben hatten. Das heißt, jede sechste Stelle eigentlich im erneuerbaren Energienbereich war in Niedersachsen. Also schon nicht nur ein Zehntel, sondern schon ein bisschen höherer Anteil. Und dass vor allen Dingen die Windenergie natürlich hier oben trägt, ne? Also sowohl Windenergie onshore als auch offshore ist Niedersachsen sehr stark vertreten. Ich glaube, 60% der Beschäftigung war ungefähr Windenergie. Und das wird sich auch jetzt, sage ich mal, in den letzten Jahren nicht groß verändert haben, sondern vielleicht sich auch noch eher verstärkt haben. Ist jetzt eine Hypothese. Ich hoffe, dass wir bald aktuelle Zahlen dazu haben. Aber gerade der Windenergiebereich ist in den letzten Jahren so stark nochmal gewachsen. Wir hatten einen neuen Ausbau oder einen neuen Genehmigungsrekord bei Windenergieanlagen. Ich glaube, mit 21 Gigawatt 2025. So viel hatten wir noch nie. Also es ist wirklich ein wahnsinniger Rekord eigentlich auch wieder. Und auch so viele Bewerbungen auf Ausschreibung, wie wir sie noch nicht hatten. Und von daher wäre eigentlich zu vermuten, dass es einen positiveren Trend gerade gibt. Hängt jetzt natürlich von der Gesetzgebung ab. Großes Thema, was ja gerade die Branche umtreibt, ist der Redispatch-Vorbehalt. Auch ein wunderschönes Wort, was er eigentlich bedeutet. Normalerweise, wenn ich ja eine Windkraftanlage habe und ich produziere zu viel Strom, was nicht ins Netz eingespeist werden kann, dann wird es abgeriegelt. Das stört ja auch sehr viele Personen, dass sie sagen, wir hätten eigentlich Energie, die wir gerade nicht nutzen können. Und dann bekommt der Betreiber natürlich eine Entschädigung dafür. Und das wird gerade diskutiert, dass das nicht mehr so stattfinden soll. Das soll dann davon abhängen, wie stark mein Netz im Jahr davor belastet war. Wenn ich in mehr als 3% der Fälle das Netz abriegeln musste, sagt man, okay, das hier ist ein Hotspot, wo wir sagen, das Netz ist zu wenig ausgebaut. Hier kriegt man jetzt keine Entschädigung mehr für die nächsten 10 Jahre. Und das ist wirklich eine Ansage, denn gerade Windenergieprojekte, die plane ich über 20 Jahre. Was noch die Schwierigkeit reinbringt, ist eigentlich, dass man sagt, es kann sich jedes Jahr ändern. Das heißt, ich kann eigentlich überhaupt nicht mehr meine Investitionsplanung auf lange Frist anlegen, denn das bedeutet, dann im nächsten Jahr baut vielleicht jemand ein großes Speicherkraftwerk dazwischen oder noch eine PV-Anlage und auf einmal ist da eine Überkapazität da und dann kriege ich die Entschädigung nicht mehr. Da sagt jeder Investor, das kann ich dir nicht finanzieren, weil ich kann nicht planen. Und das ist natürlich ein großes Thema. Wenn jetzt dieser Redispatch-Vorbehalt wirklich kommt, befürchten wir, dass dort sehr viele Investitionen verloren gehen. Es gab eine Studie von Enervis, die gesagt haben, 45 Milliarden an vorgesehenen Investitionen werden dann nicht mehr getätigt. Und das ist schon wirklich eine große Ansage. Und da wäre natürlich dann auch Niedersachsen betroffen, weil wir hier natürlich mit Enercon zum Beispiel, ne, hier eine große Firma haben, die hier auch noch Produktion haben. Aber auch natürlich die ganze Installationsthematik spielt dort eine Rolle.
Übertragen auf andere Branchen wäre das wie, wenn ich sage, toll, dass du hier ein Mietshaus hinbaust, aber deine Mieten kriegst du übrigens nicht jeden Monat. Aber in welchen Monaten du sie nicht bekommst, das kann man dir noch nicht sagen. Ich glaube nicht, dass jemand das Haus bauen würde am Ende.
Ja, das ist das Problem, weil jetzt natürlich die Investoren sagen, ja, so kann ich nicht planen, mache ich nicht. Und das bedeutet natürlich auch für die Hersteller, ja, sie bekommen keine Aufträge mehr rein, das heißt, sie können nicht produzieren. Und das ist wirklich ein Problem und das sieht die Branche recht einmütig, sag ich mal so. Sonst ist es ja eine sehr diverse Branche, aber beim Redispatch-Vorbehalt sind sich eigentlich fast alle Unternehmen einig, was man wirklich selten hat, dass das keine gute Idee ist. Und sogar die 16 Energieminister von den 16 Bundesländern haben sich dagegen ausgesprochen. Ich hoffe wirklich, dass da noch was passiert. Frau Reiche hat auch auf einer Veranstaltung gesagt, dass sie da vielleicht doch nochmal offen ist für eine Diskussion. Ich hoffe, dass das jetzt demnächst der Fall ist. Wir warten ja auch alle händeringend auf den Kabinettsbeschluss zum neuen EEG und zum neuen Netzplan. Das wurde ja über Wochen jetzt immer weiter nach hinten verschoben. Und jetzt wurde es noch eindeutiger gesagt, dass es irgendwann im Juli passieren wird. Wir sind alle gespannt und hoffen, dass dann da vielleicht was anderes drinsteht als das Wort Redispatch-Vorbehalt.
Lass uns nochmal in die Zukunft schauen und ich finde, das ist immer so eine schwierige Frage zum Schluss, weil ich meine, es ist schon schwierig, in den August zu schauen in diesen Zeiten. Deshalb habe ich jetzt auch für das Land Niedersachsen einfach jetzt mal das Jahr 2030 als Zukunft auserkoren.
4 Jahre.
Weil das nur 4 Jahre sind. Würdest du sagen, abgesehen davon, dass wir noch nicht wissen, wie im Juli, August jetzt die Entscheidung aussehen wird auf Seiten der Bundesregierung, aber würdest du sagen, wir haben eigentlich alle Potenziale, um beim Thema Beschäftigung einen Zuwachs zu haben im Bereich erneuerbare Energien bis 2030? Oder würdest du im Gegenteil eher sagen, naja, industrielle Flaute gilt eben teilweise auch für uns. Wir haben eine große Abhängigkeit von Gesetzgebung. Wenn wir denselben Stand behalten würden, wären wir fast schon gut. Wie guckst du in die Zukunft?
Ja, ich glaube, es kommt wirklich auf die Gesetzgebung jetzt an. Also das ist der entscheidende Faktor. Wenn wir jetzt, sag ich mal, die Gesetzgebung so beibehalten würden, wie du es gerade gesagt hast, dann würde ich davon ausgehen, dass die Beschäftigtenzahlen und die Investitionen auch weiter steigen. Wir haben in den letzten Jahren, ja, seit jetzt 2019, 2020 durchgängig steigende Zahlen gehabt in beiden Bereichen, weil eben eine gute politische Rahmenbedingung geschaffen worden ist, weil viel investiert worden ist. Wenn jetzt natürlich heißt, okay, durch Redispatch-Vorbehalt, was wir gerade schon besprochen haben, oder eben auch Solarförderungskürzungen oder eben jetzt auch mit dem Gebäudemodernisierungsgesetz, dass man nicht mehr ganz genau weiß, soll ich jetzt vielleicht eigentlich auch nochmal abwarten mit der Wärmepumpe, was passiert da jetzt eigentlich? Dass wir einfach befürchten, dass es zu einem Investitionsstopp oder Zurückhaltung kommen könnte. Und das würde natürlich einen negativen Einfluss auf die Beschäftigten haben. Und wenn man jetzt schon mit der Branche spricht, vor 2, 3 Wochen war ich noch auf einer Veranstaltung, da hieß es, dass erste Windprojektierer schon Leute entlassen oder nicht mehr neu einstellen, weil sie sagen, okay, wir haben hier so eine große Unsicherheit, ob wir jetzt Windparks noch da planen können wegen diesem Redispatch-Vorbehalt, dass wir jetzt erstmal abwarten und uns auch nicht da erstmal verpflichten wollen, nochmal neue Leute einzustellen. Ne? Das ist jetzt auch schon wieder dieses Antizipierte, was man erwartet, okay, wie könnte das Gesetz ausgehen? Sodass ich eigentlich lieber ein positiveres Bild zeichnen würde oder auch immer noch hoffe, dass das noch kommt, indem vielleicht noch kleine Gesetzesänderungen vorgenommen werden, wodurch wir weiterhin auf Investitionen und Beschäftigung setzen können. Aber da muss man jetzt halt schauen, was vielleicht diesen Monat noch kommt.
Wir fahren auf Sicht.
Ja, absolut.
Vielen Dank, liebe Jana. Jana Fingerhut von der Bertelsmann Stiftung war heute bei uns hier im Haus der Medien beim VDMNO. Vielen Dank, dass du heute zu uns gekommen bist.
Ja, vielen Dank für die Einladung.
Auf Agenda Niedersachsen und überall da, wo es Podcasts gibt, findet ihr natürlich auch alle bisherigen Podcast-Folgen von uns. Zum Beispiel die Folge mit Bärbel Heidebroek, Vorsitzende des Landesverbands Erneuerbare Energien hier bei uns im Land. Ich würde sagen, dieses Thema, was du vorhin gesagt hast, erwachsen geworden, könnte sie auch in diesem Podcast gesagt haben, denn sie sagt es sehr, sehr oft.
Dann könnte es auch von ihr sein, ja.
Ich müsste ihn selber nochmal anhören, ob sie es da auch angesprochen hat. Wir sagen auf jeden Fall danke fürs Zuhören und behaltet uns auf eurer Agenda. Bis bald.
Bis wann.
Thank you.